Ich schaue mir jetzt mit euch gerne den Fortsetzung des Textes aus dem 1. Timotheusbrief an. Wir sind angelangt im 1. Timotheusbrief Kapitel 3 und da geht es um die Qualifikation der Ältesten. Damit wir das so im Zusammenhang noch einmal im Sinn haben, werde ich gerade die Verse 1 bis 7 lesen, denn da geht es um die Ältesten und später werden dann ja noch die Diakone besprochen. Also 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Wir haben uns das letzte Mal schon Gedanken gemacht über die ersten Verse hierin. Ich habe gesagt, dass es durchaus erstrebenswert ist, ein Ältestenamt zu bekommen. Also hier steht nicht, dass man nur warten muss, sondern man kann danach streben. Das heißt nicht, dass der danach strebt, es auch bekommt, aber dass es etwas Positives ist. Das ist vielleicht eine Herausforderung für viele heutzutage, die da eher etwas zurückhaltend sind. Sei es aus Bescheidenheit oder sei es aus großer Belastung im beruflichen oder familiären Bereich. Hier wird das erstmal als erstrebenswert für einen Christen vorgestellt. Dann habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass dieser Begriff untadelig meint so viel wie, dass ihm juristisch nichts vorzuwerfen ist. Bis dahin, also der Begriff hat eine gewisse Spannbreite, Minimum wäre, demjenigen ist juristisch nichts vorzuwerfen. Das bedeutet, einer, der dauernd in Prozesse verstrickt ist, der dauernd irgendwelche Bußgelder zahlen muss oder so, das ist kein gutes Vorbild für die Gemeinde. Das ist auch kein gutes Zeichen für die Umwelt, denn er ist ja auch als Repräsentant der Gemeinde und als Repräsentant Jesu in der Öffentlichkeit, der ist nicht geeignet. Dann das Extrem dabei wäre Sündlosigkeit. Also dieser Begriff kann auch als Sündlosigkeit, als Vollkommenheit, also Untadeligkeit bezeichnet werden, ist hier wahrscheinlich nicht gemeint. Vielleicht höchstens als das, was angestrebt werden soll. Also dass wir sagen, der Älteste soll danach streben, diese Vollkommenheit zu erreichen. Hier wird allerdings nicht gefordert, dass er sie schon auf der Erde haben muss. Denn nach all dem, was wir im Neuen Testament lesen, egal von Paulus, Petrus oder sonst wem, finden wir keinen, der diese Vollkommenheit erreicht hat. Das würde dann heißen, dann bleibt die Gemeinde ewig führerlos. Und das ist hiermit sicherlich nicht gemeint, sondern hier ist das Streben danach gemeint, wenn schon. Dann habe ich mit Mann und Frau gesagt, also Mann einer Frau. Ich verstehe es so, dass da gefordert wird, der Älteste soll verheiratet sein. Ich glaube auch, dass das gut mit dem übereinstimmt, was wir im Folgenden lesen. Da wird ja ausführlich noch darauf eingegangen, dass er seiner Familie gut vorstehen soll, dass das auch einen Vorbildcharakter hat oder so einen Probecharakter hat für die Aufgabe in der Gemeinde. Es gibt andere Deutungen dafür, die ich aber hierfür eher etwas unwahrscheinlicher halte. Dann haben wir als nächstes, da wird dann gesagt, er soll nüchtern sein. Und das Wort nüchtern meint im eigentlichen Wortsinn, er soll eben nicht betrunken sein. Also jemand, der betrunken ist, ist nicht nüchtern. Ich glaube allerdings, dass Paulus hier nicht in erster Linie auf den Alkoholkonsum eingeht. Das heißt nicht, dass der Alkoholkonsum im größeren Maße für Älteste erlaubt sei. Aber er geht ja später noch darauf ein, da sagt er, das soll eben kein Trunkenbold sein, also nicht der Trunkenheit ergeben. Da geht er ja nochmal ganz besonders drauf ein. Und deshalb habe ich den Eindruck, er meint hier eine etwas andere Nuance von Nüchternheit. Nüchternheit kann nämlich auch so viel heißen wie Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, mit klarem Kopf an eine Sache herangehen. so wie wir das Wort heute ja im Deutschen, das ähnlich im Griechischen, eben auch so doppelt bedeuten, also doppeldeutig mit einer gewissen Bandbreite. Also wenn er später von Trunkenheit spricht, da ist die Sache ganz klar, aber Nüchternheit, das gebrauchen wir im Deutschen heute auch nicht nur für Alkoholkonsum oder Drogenkonsum oder eben das Gegenteil dann davon, dass man das nicht hat. Und hier ist, glaube ich, eher das gemeint, dieses klaren Kopf haben, Sachen klar beurteilen zu können, also im Gegensatz zu einem Träumer, einem Phantasten, einem, der Wunschgedanken nur nachjagt, der die Situation nicht richtig einschätzen kann dabei. Das ist, meine ich, hier in erster Linie mit Nüchternheit gemeint. Dann steht da Besonnenheit. Besonnenheit würde ich hier übersetzen als vernünftig, umsichtig, selbstbeherrscht, seine Leidenschaften und Gefühle unter Kontrolle zu haben. Das ist jemand, der besonnen ist, der sich also nicht nur von irgendwelchen Emotionen treiben lässt, der nicht plötzlich irgendwelche Ideen in dem Kopf hat und denen nachgeht, oder der ist ärgerlich über jemanden in der Gemeinde und dann fällt er gleich über denjenigen her, verbal natürlich. Das ist eine schlechte Person als Leiter einer Gemeinde, als Ältester, der soll besonnen sein. Dann der Begriff anständig, Kosmios, meint so viel wie ein geordnetes Leben führen, anständig sein, den Regeln des Anstandes entsprechen. Also das wendet sich gegen Leute, in deren Privatleben alles irgendwie chaotisch läuft. Hier wird ja nicht gesagt, dass das der normale Christ, der kann das schon mal sein, dass einer von seiner Persönlichkeit dahin tendiert, aber der ist dann schlecht geeignet als Ältester, wenn er das nicht etwas unter Kontrolle bekommt dabei. Also anständig, äußeren Regeln entsprechend, ein geordnetes Leben führen. Hier ist nicht ein Lob des Perfektionisten, der jedes Detail in seinem Leben geordnet hat und eingeordnet, aber eben eine Abgrenzung zu jemandem, der sein eigenes Leben nicht richtig in der Hand hat, wo man, wenn man ihn fragt, da weiß man nicht genau, was will er denn jetzt in der Zukunft überhaupt, und da läuft nicht so richtig. Und jetzt ist die Frage, ja, warum? Ist das ein Kriterium für die Ältesten? Ja, wenn einer das schon in seinem eigenen Leben nicht richtig geregelt bekommt, wie will er das dann für die Gesamtgemeinde geregelt bekommen? Das geht ja nicht. Deshalb erstmal, das sind ja viele dieser Kriterien, die diesen Blickwinkel da hinein haben. Wenn du der Gemeinde vorstehen willst, mit Verantwortung für das Leben anderer hast, dann musst du grundsätzlich nach christlichem Gedankengut erstmal dein eigenes Leben in die Hand bekommen. Dann als nächstes wird dann gastfreundschaftlich erwähnt, gastfreundlich. Und das hat jetzt nicht so sehr damit zu tun, dass das Leben ungeordnet ist. Hier, glaube ich, geht es mehr darum, dass du einerseits Vorbild sein sollst, denn alle Christen sollen ja gastfreundschaftlich sein. Das spielte beispielsweise im Mittelalter eine ganz wichtige Rolle. Da gab es ja keine Hotels, wo man unterkommen konnte. Und Reisende waren angewiesen auf die Gastfreundschaft der Frommen. Wobei fromm verstanden sich ja die meisten Menschen, sie waren ja Mitglied der Kirche gewesen, aber damals war es feste Verpflichtung, wenn ein Wanderer, insbesondere so ein Pilger, der da zu irgendeiner Kirche will oder so, wenn der vorbeikommt, am Abend an der Tür klopft, dann bist du verpflichtet, den aufzunehmen. Wenn nicht, konntest du sogar juristisch belangt werden, Strafe bezahlen. Im späteren Verlauf des Mittelalters hat man das eingeschränkt, es kamen mehr Gasthöfe auf, vor allem, weil es dann immer mehr Reisende gab. Es gab immer mehr Händler und Boten und Pilger, sodass dann die einzelnen Privatleute etwas überfordert waren. Dann stell dir vor, bei deiner Wohnung, da klopft jeden Abend nicht nur einer wildfremder Mensch und sagt, ja, ich will bei dir übernachten, gib mal was Abendessen her, sondern da kommen dann 10 jeden Abend. Das wird dann ein bisschen unpraktisch, aber man hat diese Sache der Gastfreundschaft versucht real umzusetzen. Das finde ich interessant in diesem frühen Mittelalter, und es hat geklappt. Und das sollte ein Ausdruck sein, das ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, auch fremden Leuten gegenüber. Denn Gastfreundschaft heißt ja nicht, dass du jeden Tag mit deinen engen Freunden zusammenhängst. Ja, davon ist gar nicht die Rede. Das ist ja dein Privatvergnügen. Hier geht es ja um geistliche Sachen, auch Leute aufnehmen, die du vielleicht gar nicht kennst oder zu denen du keine besondere Beziehung hast, die mit aufzunehmen, für diese Leute zu sorgen. Darüber hinaus hat es ja auch noch einen direkten Bezug zur Gemeinde. Denn nur der gastfreundschaftlich ist, der wird dann die Beziehungen pflegen. Das heißt, du lädst die Leute mal zu dir nach Hause ein, die in der Gemeinde sind, um mit ihnen mal persönlich zu sprechen, um sie auch mal persönlich zu bewirten, ihnen nahe zu kommen. Das heißt, das ist ein Vehikel, so eine Voraussetzung, die häufig auch bei Seelsorge eine wichtige Rolle spielen kann. Übrigens ist das nicht nur an dieser Stelle. Ich lese gerade mal hier noch eine Parallelstelle im 1. Petrus 4, Vers 9. Da haben wir nämlich eine ganz ähnliche Betonung dabei. 1. Petrus 4, Vers 9, da sagt Petrus sagt es hier, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Und das wird hier nicht mal von den Ältesten gesagt, sondern das wird ganz allgemein gesagt. Also alle Christen sollen gastfreundschaftlich sein. Interessant noch die Randbemerkung, ohne Murren. Scheinbar hat es dann in der Gemeinde auch manche gegeben, haben gesagt, ja, jetzt muss ich das hier machen. Und dann also komm, wenn es unbedingt sein muss, dann besuch mich heute Nachmittag. Und da merkt ihr natürlich, da ist der ganze Sinn der Gastfreundschaft ist verloren gegangen. Das bringt dann ja nichts mehr. Und dann, wenn die ganze Gemeinde gastfreundschaftlich sein soll, dann natürlich der Älteste ist, umso mehr. Das soll klar sein, der soll auch ein offenes Haus haben, Leute damit hineinnehmen. Dann steht fähig zu lehren. Das ist eine der wichtigen Aufgaben. Ich habe ja das letzte Mal einige Stellen vorgelesen, wo gesagt wird, dass die Ältesten diese Verantwortung der Leitung und der Lehre ganz besonders in der Gemeinde haben. In Kapitel 5 im 1. Timotheusbrief wird das ja nochmal erwähnt, dass du der Ältesten doppelter Ehre würdig hältst, insbesondere denen, die leiten und lehren. Also Lehre als ganz besondere Verpflichtung und Aufgabe des Ältesten, das sollte er haben. Er sollte Seelsorge betreiben, dazu gehören manche der Dinge, die wir jetzt gehabt haben, dass er besonnen sein soll, dass er gastfreundschaftlich sein soll. Das sind viele Sachen, die mehr das Zwischenmenschliche ansprechen. Aber hier der andere Bereich, er soll lehren können. Was heißt das? Das Lehren können umfasst ja mehrere Aspekte. Ein Aspekt umfasst das ja, er muss die Bibel gut kennen. Denn wie will er lehren können, wenn er die Bibel nicht gut kennt? Darüber hinaus, er muss auch die Zusammenhänge der biblischen Aussagen erkennen können. Das heißt, nur irgendwelche Sachen auswendig lernen, das bringt es nicht. Lehre heißt ja auch, Zusammenhänge herstellen zu können. Er muss auch eine gewisse pädagogische Fähigkeit haben. Das heißt, schwierige Gedanken einfach erklären zu können, anwenden zu können dabei. Das hängt alles mit Lehre zusammen, also dieses Lehren können. Das hängt also nicht nur damit zusammen, dass er eine pädagogische Ausbildung gemacht hat. Also nicht jeder, der im Beruf Lehrer ist, ist gleichzeitig geeignet, auch diese Qualifikation zu erfüllen. Das kann eine gute Hilfe sein, muss es aber nicht unbedingt. Denn jemand, der gut Mathematik erklären kann, heißt noch lange nicht, dass er auch gut biblische Wahrheiten weitergeben kann. Dazu gehören noch andere Qualifikationen und Voraussetzungen und Kenntnisse des Wortes Gottes und der Zusammenhänge, die darin sind. Das ist natürlich klar. Dann als nächstes, da wird es ganz deutlich, nicht der Trunkenheit ergeben. Wir stellen uns jetzt die Frage, ja warum denn? Was ist denn schlimm an einem Alkoholiker? Jetzt könnten wir sagen, gut, ist vielleicht nicht so ein ganz gutes Vorbild. Aber nehmen wir mal den Alkoholiker, dem es keiner merkt. Der trinkt nur zu Hause jeden Tag seine Flasche Wodka und das merkt keiner draußen. Ja gut, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich schon, ja wie geht denn das, dass das keiner merkt, wird wahrscheinlich irgendwann auffällig sein. Aber es geht hier nicht in erster Linie nur darum, dass andere es merken oder nicht. Ja, sondern ich glaube, da steckt auch drin, jemand, der dem Alkohol ergeben ist, das hat meistens Auswirkungen. Das werdet ihr wissen. Also wenn nicht aus eigener Erfahrung, dann aus Erfahrung bei anderen. Jemand, der viel Alkohol trinkt, der sagt meistens Sachen, die er bei normalem Verstand nicht sagen würde. Und das ist ja ein schlechtes Zeichen für einen Ältesten. Stell dir vor, du führst irgendein Seelsorgegespräch, bist gerade irgendwo so im Rausch und erzählst dir irgendwelche Sachen und am nächsten Morgen, du weißt gar nicht mehr, was du für Ratschläge gegeben hast. Das wäre ja schlecht dafür. Darüber hinaus, es ist auch kein gutes Vorbild. Selbst wenn die Welt es draußen nicht merkt, ist kein gutes Vorbild für andere. Darüber hinaus, wie willst du deiner Familie gut vorstehen? Wir wissen insbesondere im 19. Jahrhundert, viele Familien sind verarmt, weil die Männer das ganze Geld für Alkohol ausgegeben haben. Ja, da können wir sagen, heute Aldi sei Dank, heute muss man nicht pleite gehen, wenn man sich betrinken will. Das kann man auch günstiger haben. aber trotzdem keine Variante, nicht erlaubt. Also erstmal, du bist nicht mehr ein Vorbild dafür. Zweitens, du bist nicht Herr deiner Sinne. Das heißt, du handelst nicht mit klarem Verstand. Dabei, du bist nicht ganz zurechnungsfähig dafür. Manche Leute werden sogar gewalttätig, wenn sie Alkoholkonsum haben. Und da steht ja nachher nochmal, er soll kein Schläger sein. Also das gehört auch noch mit da hinein. Und darüber hinaus auch diese Abhängigkeit. Und das, weil Alkohol meiden soll, das ist ja nicht nur die Sache des Ältesten. Hier wird das nur besonders erwähnt. Da könnt ihr ja vom Alten Testament vor den Sprüchen bis ins Neue Testament hindurchlesen, wo dann fortwährend steht, dass der Alkoholkonsum, und zwar der übermäßige Alkoholkonsum, dass der für denjenigen, der Gott nachfolgen will, nicht akzeptabel ist. Neben dem, dass man nicht mehr normal reagiert, ist es, glaube ich, auch einfach diese Abhängigkeit, dass du dich von Stoffen abhängig machst davon, eben statt da diese Freiheit zu erleben, die Gott schenken will. Das, was, glaube ich, an dieser Stelle nicht gemeint ist, dass ein vollkommener Abstinenzler nur Ältester sein kann. Denn hier steht ja bewusst die Trunkenheit, also nicht die Trunkenheit, die ist verboten. Der Alkoholkonsum an sich wird hier nicht angesprochen, wobei wir hier auch aufpassen müssen, wenn ich solche Einschränkungen sage, weil meistens diejenigen, die Alkohol, die Trinker sind, die meinen, sie sind keine. Also deshalb lasst euch auch durchaus dann von anderen beurteilen, ob ihr Trinker seid oder nicht. Weil ich habe schon manche Leute erlebt, die sind richtig alkoholabhängig, aber sie meinen immer noch, sie haben das alles unter Kontrolle. Oder kennt ihr vielleicht auch die Raucher, die sagen, ich bin frei davon, ich könnte immer aufhören, wenn ich will. Ja, nur ich will halt nicht. Und wenn sie dann doch mal wollen, merken sie, so leicht ist das eben nicht. Und denkt daran, dieses mit dem Alkoholkonsum, das mag vielleicht uns wie ganz, ganz fern klingen. Aber denkt daran, Alkoholkonsum, nach Statistiken der Krankenkassen rechnet man damit, dass in Deutschland etwa 10% der Bevölkerung alkoholabhängig sind. Also abhängig. Also es geht nicht nur darum, der ab und zu mal einen über den Durst trinkt, sondern abhängig, das heißt Leute, die ohne ein gewisses Quantum Alkohol auf Dauer nicht auskommen können. Und das ist, da merken wir schon, das ist eine ziemlich einschneidende Sache. Wir werden davon ausgehen, dass es das da und dort auch in der Gemeinde gibt. Nur nicht immer sichtbar. Und deshalb durchaus ein Kriterium, darauf sollte man achten. Deshalb wolltest du gerade noch was dazu sagen?
Ja, mir fällt ja gerade eine Situation ein, zum Beispiel, da kommt eine, das waren jetzt die Zigeuner, weil die sind, sag ich mal, so vom Alkohol locker wie wir, weil sie wahrscheinlich zumindest beinahe auch gewohnt sind, und fragt mich dann, sobald ich denn das, wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, ist das in Ordnung? Ich sage, ja, was heißt denn ein bisschen Alkohol? Ich sage, die zu mir, ja, so 6, 7 oder manchmal 10 Gläser. Ich sie dann gefragt, ja, wenn das so ist, wie du sagst, was denkt denn der an, weil ich denn dich so sehe? Du sagst, für dich macht das überhaupt nichts, du stehst drüber und die anderen würden das dann auch glauben. Also ich will dann nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, was ich tue, sondern auch, was ich nach außen vermittle.
Ganz genau. Also da könnten wir sagen, selbst wenn du nur ein Glas Wein trinkst, aber du trinkst es auf dem Marktplatz, sodass die Leute die volle Pulle neben dir sehen und dann kann der Eindruck erweckt werden, du bist ein Säufer. Egal, ob das bist oder nicht. Also deshalb natürlich auch eine Signalwirkung, die spielt auch eine Rolle. Und wie gesagt, mit dem Alkohol unterschätzt das Ganze nicht. Deshalb, wenn ich jetzt eine Einschränkung sage und sage, naja, Alkohol ist nicht total verboten, dann ist das nicht für die Ohren derer gemeint, die sowieso schon ab und zu mal einheben. Die sollten eher vorsichtiger damit umgehen. Dazu würde ich euch empfehlen, lest mal so ein paar Biografien aus der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Da habe ich gerade neulich eine gelesen, Lars Levi Lestadius, den nannte man den Apostel der Lappen. Und mit Lappen sind hier nicht die Tücher in der Küche gemeint, sondern da ist die Bevölkerungsgruppe in Skandinavien mit gemeint. Und der zog da umher und da habe ich einige seiner Predigten gelesen, habe ich gedacht, das ist ja richtig krass. Da sprach er eben von dem Teufel des Alkohols und so weiter. Warum? Weil die Lappen im 19. Jahrhundert zum großen Teil alkoholabhängig waren, so wie das ja viele Indianervölker heute noch sind, zum Teil einfach perspektivlos und die große Kälte bringt er nochmal zum Einheben und Trinken dabei und vielfach Arbeitslosigkeit führt mit dazu, Frustration, also etwas. Und bei diesen Leuten hat ganz häufig, wie ging parallel mit Bekehrung, die totale Abstinenz. Übrigens das auch in Deutschland. In Deutschland fast überall, wo die Erweckungsbewegung Fuß gegriffen hat, dann wurden Abstinenzvereine gegründet. Weil viele Leute, die eben mit dem Trinken zu tun gehabt haben, für die gab es nur eine Regel. Entweder trinken oder gar nichts. Das war ja auch die Regel der Heilsarmee. Die Heilsarmee wollte ja die Leute von der Gosse holen. Die haben nicht gesagt, ach, passen wir uns mit ihnen an, trinken wir halt statt, was weiß ich, den Wodka halt nur noch Bier und dann machst du das auch. Die haben gesagt, gar nicht. Und wenn du Mitglied der Heilsarmee heute werden willst, musst du bis heute versprechen, keinen Alkohol anzurühren. Sonst kannst du nicht Mitglied der Heilsarmee werden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir einen Bibelvers finden, die sagen, absolut null Toleranzgrenze. Das nicht. Aber schon, dass immer wieder die Warnung kommt, weil die Bibel relativ deutlich sieht, und das wir jetzt auch aus der Erweckungsbewegung sehen, dass Alkoholkonsum sehr schnell zu viel Alkoholkonsum führen kann oder dann andere animiert, die den Unterschied gar nicht mehr sehen. Die sehen vielleicht, du trinkst ein Bier und dann denken sie, ja, ist ja kein Problem, auch wenn ich 10 trinke. Weil es immer die Frage, wie ist das Signal auch, sehen die Leute den Unterschied, wie du trinkst oder sehen sie den gar nicht? Und da wird hier deutlich gemacht, das ist auch ein Aspekt, der spielt eine Rolle in der Öffentlichkeitswirksamkeit. Und wie gesagt, in einer Zeit, in der Trunkenheit gar kein Problem war. Damals die Griechen und die Römer, die waren genauso wie Leute heute, Trunkenheit gehört zum Spaß dazu, wenn du halt irgendwo feierst. Also das heißt, hier sollten sich die Christen nicht verhalten wie alle um sie herum, sondern es waren außergewöhnliche Kriterien, die in ihrer Zeit auch auffielen. Dann sollen sie nicht gewalttätig sein. Also immer wieder, wenn ich das lese, denke ich mir, haben wir es doch schön heute in den Gemeinden. Also mir ist nicht bewusst, dass mir schon mal Ältester begegnet sei, der gewalttätig geworden ist. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Was weiß ich, in einer Ältestensitzung plötzlich einer, nicht Batsch, schaut dir eine runter oder so Faustschlag, nicht zack, und einer fliegt in die Ecke. Und am Ende, der hat Recht, der am stärksten ist. Also ich frage mich, Paulus, warum musst du denn das schreiben? Gab es damals ernsthaft welche in der Gemeinde, die eine Schlägerei angefangen haben? Aber scheinbar irgendwie ja. Es gab scheinbar Leute, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle gehabt haben und die so aus sich herauskamen, was weiß ich, so cholerische Typen, wenn ihnen irgendwas nicht passte, dann schlugen sie zu. Also ich glaube, dafür brauche ich nicht mehr viel zu erzählen. Ich hoffe, dass das klar ist, das gilt nicht. Wobei wir auch aufpassen müssen, hier steht ja nicht nur in der Ältestensitzung. Also das heißt, derjenige, der zu Hause dauernd seine Frau verschlägt oder so, ist auch nicht geeignet. Und da merken wir, oh, das gibt es ja scheinbar heute auch. Wenn ihr seht, wie viel Gewaltanwendung es in Familien gibt, dann sind wir nicht geeignet. Also wenn du hier deine Gefühle nicht unter Kontrolle hast und da deine Frau andauernd schlägst, und ich würde auch sagen, das gilt auch bei Kindern. Ich rede jetzt nicht von dem, was die Bibel dann als Züchtigung sieht, wo man dann zielgerichtet eine körperliche Züchtigung einsetzt. Das ist was anderes, davon spricht die Bibel. Aber wenn du deine Gefühle nicht unter Kontrolle hast und dein Kind kommt dir schlecht und dann zack, haust du gleich eine runter, dann merkt man, du bist nicht geeignet dafür. Werd erstmal fertig mit deinem eigenen Temperament, mit deinem Gefühl dabei. Und denn wenn du das jetzt tust in deiner Familie, das nicht unter Kontrolle hast, ist immer die Gefahr, dass das irgendwo anders auch mal rauskommt. Und deshalb erstmal dann zu Hause auch da üben, sein cholerisches Temperament unter Kontrolle zu haben. Das heißt ja nicht, dass ein Choleriker nicht geeignet ist, aber man muss seine Hand unter Kontrolle haben dabei, also gewalttätig. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch was das Privatleben angeht. Dann steht nicht nach schändlichem Gewinn streben. Übrigens wird dann nachher nochmal erwähnt, geldgierig ist nämlich auch falsch. Das sind ja möglicherweise noch zwei verschiedene Aspekte. Also schändlicher Gewinn. Jetzt können wir überlegen, was das denn eigentlich heißen kann. Erstmal könnte es heißen, dass du gar nicht nach Gewinn streben sollst, weil jeder Gewinn schändlich ist. Das könnte das bedeuten. Also so wie Jesus von dem betrügerischen Mammon spricht. Ich weiß nicht, ob euch das in Erinnerung ist, da spricht er vom Betrügerischen und da meint er, der Mammon, also das Geld, der Besitz, gibt eine falsche Sicherheit. Und Leute, die darauf bauen, die werden früher oder später enttäuscht. Wir sehen das am reichen Kornbauer, wir sehen das am reichen Jüngling und so weiter, die eben auf ihren Reichtum bauen. Damit sagt Jesus nicht, dass der Reichtum generell schlecht ist, aber dass er die Menschen meistens verführt. Leute, die viel Geld haben, sind viel stärker in der Versuchung, auf sich und ihren Reichtum zu bauen, zu meinen, dadurch werden sie glücklich. Oder eben, da steht ja auch nicht nur die haben, sondern diejenigen, die danach streben, nämlich der Geldgierige, der kann ja auch der Arme sein, der danach strebt. Es kann sein, dass diese Sucht oder diese Sehnsucht nach Reichtum, nach Gewinn dazu führt, dass du dein Vertrauen nicht mehr auf Gott setzt, sondern deine Aktivität auf eine ganz andere Stellsache einrichtest. Darüber hinaus ist auch immer die Gefahr, dass einer dann sein geistliches Amt missbraucht für seine persönlichen eigenen Vorteile. Und das ist ja was ganz Schlimmes. Dabei, dass einer das Geld, was ihm in der Gemeindeleitung anvertraut ist, missbraucht für persönliche eigene Zwecke oder seinen Dienst dafür missbraucht. Es gibt ja so eine ganze Bewegung, insbesondere in Afrika und Südamerika verbreitet, so ein Teil, nur ein Teil der charismatischen Bewegung dabei, das Wohlstandsevangelium. Und dann wird gesagt, wenn du gläubig wirst, dann wirst du wohlhabend. Und in diesen Gemeinden haben die meistens auch ein Aushängeschild. Da findest du manchmal in Afrika eine Gemeinde, die haben dann alle ganz originelle Namen, und dann fährt da, was weiß ich, Cadillac oder Rolls-Royce, fährt der Pfarrer vor. Und dann wird gesagt, ja siehst du, ich glaube so viel, ich bin schon reich. Und wodurch ist er reich geworden? Ja, durch die Spenden der Mitglieder. Und in vielen dieser Gemeinden, die Leute sind 1, 2, 3, 4 Jahre dabei und warten, wann sie denn den Cadillac bekommen. Und der kommt natürlich nicht. Und diese Gemeinden produzieren massenhaft an enttäuschten, frustrierten Christen dabei. Weil natürlich ist ja vollkommen klar, erstmal nirgends in der Bibel versprochen und es funktioniert ja auch nirgends. In keiner dieser Gemeinde werden die Leute reich. Außer die Leitungselite. Und da ist, glaube ich, hier, pass auf, sei nicht geldgierig als Leiter. Denn wenn du es bist, verführst du die Gemeinde genauso dazu. Dieses Schändliche kann auch bedeuten, dass derjenige, der nämlich geldgierig ist, schneller mal ein Auge zudrückt, wodurch er sein Geld bekommt. Deshalb schändlich. Das heißt, du bist nach Gewinn aus und weil du so geldgierig bist, deshalb wird vor Geldgier gewahrt, dann machst du eher mal ein Auge zu, woher das Geld denn kommt. Und ich weiß, dass es da ja auch unter Christen immer wieder Diskussionen gibt, welche finanziellen Mittel darf man denn noch ausnutzen oder nicht? Wo darf man noch das machen? Da habe ich vor kurzem ein Beispiel gehört von jemandem in der Gemeinde, der hat dann gesagt, ja, also er, irgendwie der Arbeitsplatz gefiel ihm nicht mehr und jetzt wollte er da kündigen. Und was macht er? Dann geht er zum Chef hin und sagt, kündige du mich doch, damit ich hinterher mehr Geld bekomme. Also, weil sonst ist ja eine Sperre, ne? Ich glaube 3 Monate Geldsperre. Jetzt aber die Sache, eigentlich umgehst du das hier Gesetz. Denn eigentlich du willst gehen, nicht der Arbeitgeber beißt dich raus. Aber dieser Christ hat gar kein schlechtes Gewissen gehabt. Und dieser Christ hat sogar gar kein schlechtes Gewissen gehabt. Er hat gesagt, jetzt habe ich so viel gearbeitet, ich will mal ein paar Monate Urlaub machen. Das heißt, er hat auch gar keine Arbeitsstelle nachher gesucht, sondern hat sich gesagt, ich habe doch ein Recht darauf, dass ich jetzt das Geld bekomme. Und da würde ich schon sagen, pass mal auf, eigentlich ist das so gar nicht gedacht. Denn du kannst ja gerne mal zu irgendeinem Richter oder Juristen gehen und sagen, also, eigentlich bin ich gar nicht rausgeworfen worden, eigentlich will ich weggehen und eigentlich suche ich gar keine Arbeitsstelle, sondern eigentlich will ich jetzt Urlaub machen. Mal sehen, was der Jurist dir dazu sagt. Ich vermute, dass das im Gesetz eigentlich so nicht gedacht ist. Oder meinetwegen irgendwo welche staatlichen Förderungen abzuschöpfen, obwohl sie dir gar nicht zustehen. Oder was weiß ich. Das kann alles schon Geldgier sein, wo du nach schändlichem Gewinn, schändlich in dem Sinne, du hast es nicht auf ehrliche Art und Weise, sondern du hast hier eigentlich moralische, ethische Instanzen überschritten, die für einen Christen nicht akzeptabel sind. Das heißt natürlich, dass du auch als Christ manchmal den Kürzeren ziehen kannst. Da sind endlos viele Leute, denen geht es viel besser als dir, weil sie eben da ein bisschen mauscheln, da ein bisschen mogeln oder so. Ja, da habe ich vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, ja, in seinem Betrieb, da war es so, da haben sie Akkordarbeit gemacht und in der Akkordarbeit jeder, ich glaube, das Beispiel habe ich euch jetzt schon mal genannt, oder? Ich weiß nicht. Jedenfalls in der Akkordarbeit, da hat jeder die falsche Zeit aufgeschrieben. Und zwar war das so, die haben dann in der Schicht, insbesondere in der Nachtschicht, haben sie die Sachen schnell durchgepowert und dann hatten sie 1,5 Stunden Zeit, Freizeit. Und jeder hat dann aufgeschrieben, wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Und jetzt war er als Christen der Sache, ja, was mache ich denn in der Situation? Und da hat er das genau selber aufgeschrieben. Aber hinterher hat ihm das Gewissen geschlagen dabei. Und ich würde sagen, zu Recht. Denn selbst wenn alle anderen etwas falsch machen, dann solltest du es noch nicht tun. Und warum wurde das hier falsch gemacht? Bezahlt wurden die ja alle. Sondern hier geht es um schändlichen Gewinn. Mehr bekommen, als dir eigentlich zusteht und als im Arbeitsvertrag feststeht. Im Arbeitsvertrag steht, du wirst bezahlt für das, was du arbeitest, aber nicht unbedingt dafür, dass du 1,5 Stunden dich auf die faule Haut legst. Und das sind natürlich heikle Sachen, wo wir auch merken, das kann auch schändlicher Gewinn bedeuten. Wir müssen nicht hungern, wir dürfen durchaus unser Einkommen haben, aber dass der Umgang mit Geld leicht zu einer Geldsucht werden kann, jedenfalls hier dann steht, dieser Geldgier, und das ist bei dem, der wenig verdient, wie bei dem, der viel verdient. Das ist da kein Unterschied. Geldgier kann bei jedem der Fall sein. Oder das schändlicher Gewinn, also Gewinn, der nicht mit lauteren Methoden, die im Sinne Gottes sind, gewonnen werden. Das ist für einen Ältesten, für keinen Christen ist das so erstrebenswert, aber für den Ältesten natürlich erst recht nicht.
Bye. Man kommt manchmal Chefs, die ihre Sekretäre übernachten dort und oder kommen auch ganz andere dahin, die beide keinen Ausschein haben und Fahrer erzählen und Hauptsache sie bringen die an.
Tja. Also da fällt mir eine Geschichte ein, ich weiß auch nicht, ob ich sie euch mal erzählt habe, gerade in dieser Hinsicht, da war ich ja als junger Christ ziemlich blauäugig in dieser Hinsicht. Ich habe eine Zeit lang am Hotel gearbeitet und das war ein großes Hotel in Basel, ist bisher immer noch, könnt ihr bis heute noch besuchen, Hotel Euler, direkt am Bahnhof SBB, da sind vor, also Leute mit höherer Gesellschaft sich so abgestiegen. Und dann war da eines Abends, kam da so ein distinguierter Mann, nicht so grauhaarig und war irgendein Direktor von was weiß ich. Und dann hat er mir gesagt, eben, ja, wissen Sie, wo die Frau ist? Oder irgendwie so hat er sich aus, wo ich eine Frau finden kann oder wo ich die Frau, oder irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwas, er wollte eine Frau finden. Und dann habe ich ihm gesagt, ich weiß nicht, wo Ihre Frau ist. Und dabei hat er dann noch so ein bisschen herumgeeiert und hinterher kam raus, er suchte nicht seine Frau, sondern er suchte eine Prostituierte. Und ich war da an der Rezeption, nicht? Und ich hatte keinen blassen Schimmer. Hätte nie gedacht davon, dass diese Leute da, Direktoren, was weiß ich, da in ihrer Dienstreise dann auf Prostituierten aus sind. Und ja, und ein anderes Mal, das war dann so, dann kam wieder so ein älterer Herr mit einer jungen, hübschen Frau da herein, eben aufs Zimmer. Und ich habe mir gedacht, ach, du hast eine junge, hübsche Frau, nicht? Und später hat ein anderer Nachbar mir gesagt, hey Michael, das ist doch gar nicht seine Frau. Das ist eine Prostituierte, die kenne ich. Und dieser Nachtportier, der wollte mir da noch ein paar Adressen geben für Prostituierte, damit, wenn das nächste Mal jemand fragt, dass ich die dann weitergeben kann, so die Adressen dafür. Also, ja, was meint ihr? Habe ich das gemacht? Naja, gut. Wenn ich es gemacht hätte, dann hätte ich euch die Geschichte heute bestimmt nicht erzählt. Dann hätte ich ja schamhaft darüber geschwiegen. Nein, ich habe es nicht getan, damit auch in der Folge, denn es kamen auch noch mal weitere Leute, die mich gefragt haben, dann konnte ich immer mit gutem Gewissen sagen, nein, ich habe keine Ahnung und ich weiß es nicht und so. Und weil mein Nachtportier-Kollege, mit dem ich mich immer abgewechselt habe, der hat in manchen Nächten mehr verdient durch die Vermittlung von Prostituierten als mit dem normalen Lohn. Weil die Prostituierten, die er vermittelt hat, die haben ihm dann immer 10% ihres Lohnes gegeben. Ja klar, damit sie den Job bekommen dort. Ne? Aber da habe ich auf diesen Gewinn dann verzichtet. Ich habe dann nur den Gewinn bekommen durch das da Stehen und Anrufe entgegennehmen und wecken und Sachen ausfüllen und was weiß ich da noch alles. Naja, also schändlicher Gewinn. Dann als nächstes steht da, sie sollen nicht schändlichen Gewinn, sondern sollen gütig sein. Also hier jetzt auch mal was Positives dabei. Gütig meint so viel wie rücksichtsvoll, freundlich, barmherzig, vergebungsbereit, friedfertig. Das ist alles so das Wortfeld im Griechischen, was mit gütig gemeint ist. So würde ich auch sagen, gütig, ein gütiger Ältester ist derjenige, der nicht nur die reine Dogmatik, die reine Lehre im Kopf hat. Also der dir für jede Sache den richtigen Bibelvers sagen kann. Das ist gut. Aber einer, der auch den Menschen und seine Situation sieht. Denn ihr werdet merken, wenn ihr das bisher noch nicht gemerkt habt, wenn ihr Seelsorge betreibt, es ist gut, die Prinzipien Gottes zu kennen. Aber in der Seelsorge müsst ihr diese Prinzipien Gottes auf die Lebenssituation des konkreten Menschen, mit dem ihr zu tun habt, anwenden. Und das ist gar nicht immer einfach. Weil nämlich die Bibel auch nicht für jeden Fall und jede einzelne Situation eine Sonderregelung gibt. Und das kann dann schwer sein. Ich hatte in der Gesprächsrunde gestern, war das, glaube ich, da hatte ich so ein Beispiel gesagt, wie in der Eheseelsorge. Also aus meiner Sicht ist es ganz klar, Ehescheidung ist von Gott nicht gewollt, ist verboten. Jetzt kann es aber sein, dass du in der Eheseelsorge eine Situation hast und die ist jetzt gar nicht mal erfunden. Da ist ein Mann, der regelmäßig seine Frau verprügelt und droht, wenn sie dies und jenes macht, dass er sie tötet. Was machst du da? Jetzt kann man natürlich sagen, ach, die Dogmatik ist ganz klar, die soll zurückgehen. Ja, und dann kommst du am nächsten Tag die Nachricht, sie ist tot. Tja, das war Pech. Ja, das wäre kein guter Ältester. Nicht, dass der die Prinzipien der Bibel nicht erkannt hätte, die sind ja wichtig. Aber jetzt muss ich sehen, wie wende ich die Prinzipien der Bibel in dieser Situation an? Und ich hatte schon so eine Situation und da war meine Empfehlung zu sagen, trennt euch aber für eine Zeit lang. Das heißt, das Fernziel muss nach wie vor bleiben, die sollen wieder zueinander kommen. Und ich bin auch überzeugt davon, das kann Gott in jeder Situation machen. Aber in der momentanen Lage sehe ich keine Perspektive, wie sie dieses Ziel erreichen können. Sie müssen erstmal etwas auseinander, um wieder neuen Blick für ihre Probleme zu bekommen. Es muss erstmal Veränderung da sein. Und dann vielleicht in was weiß ich, ein paar Monaten oder einem halben Jahr, dann sind sie soweit, dann geht das auch wieder, hoffentlich. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel. Wende das nicht zu leicht an. Das Problem ist immer, der eine ist mehr der dogmatisch Denkende, der denkt, also zack, egal was passiert, durch. Und dann fallen rechts und links die Leute runter. Der andere ist dann so, der achtet nur auf die Ausnahmen. Ah, hier eine Ausnahme. Also, und jetzt gilt nur noch die Ausnahme. Immer wenn du ein Eheproblem hast, ach, geht doch auseinander. Nein, so ist das nicht gemeint. Das Prinzip muss klar sein. Deshalb, du musst lehrfähig sein, die Bibel auch erkennen. Jemand, der nur Mitgefühl hat, mit dem der zu ihm kommt, ist kein guter Seelsorger. Zu dem kommen die Leute zwar gerne, weil der legt immer die Hand auf die Schulter und sagt, ja, du armes Würstchen, wie schlecht geht es dir. Und du bist ja, die anderen sind die Bösen und du bist der Gute. Das tut gut für die Seele, aber das tut nicht unbedingt gut für Veränderung, die Gott haben will. Aber auf der anderen Seite, der dir nur dogmatisch was vor die Stirn knallt und sagt, zack, da der Bibelvers. Ohne eine Hilfe, wie kannst du auch dahin kommen? Das ist eben was nicht geeignet. Und das ist, glaube ich, hiermit gütig gemeint. Also das heißt, du musst lehrfähig sein, die Bibel verstehen, auch genau deuten können. Du musst jetzt aber auch in der Lage sein, das anzuwenden. So wie der gute Hirte, ne? Der gute Hirte, das ist der, der seine Schafe liebt, der ihnen nachgeht. Dem Schaf nicht nur sagt, du hast gesündigt, sondern jetzt die Hilfe gibt, wie kommst du denn von der Sünde wieder weg? Das ist der Gütige hier dabei. Dann steht nicht streitsüchtig, das ist hier nicht unbedingt mit Gewalt, aber es gibt manche Leute, die freuen sich einfach, wenn es einen schönen Streit gibt. Das heißt, die diskutieren sehr gerne. Die können auch ihre Meinung nicht mal zurückstecken dafür. Und das ist für den Ältesten ebenfalls schlecht geeignet. Also ich habe das bei einer Ältestensitzung, da war ich im Frühjahr in der Gemeinde eingeladen und da hatten sie mich dann auch eingeladen, Ältestenkreis. Und hatten dann interessante Fragen besprochen, damit das jetzt nicht irgendwie, das ist ja intern diese Sache, deshalb sage ich keine Details davon. Und dann haben wir intensiv diskutiert über die Fragen, die da waren. Und bei den Ältesten, es gab wirklich starke auch Auseinandersetzungen. Die haben gesagt, nein, wir sind gar nicht damit einverstanden, Michael, was du sagst und so. Und dann am Ende aber, es konnten alle friedlich miteinander beten und am Ende gab es eine Entscheidung, wo sie gesagt haben, so, jetzt haben wir darüber gesprochen, aber für die Gemeinde, wo wir jetzt nach außen gehen, da sprechen wir mit einer Zunge, da ist alles klar. Da habe ich gedacht, das finde ich gut, wo man nicht so tut, als ob es keine Unterschiede gäbe, die auch offen benennt, auch durchaus sagt, nein, hier, das sehe ich ganz anders und sieh mal diesen Bibelvers und das stimmt so gar nicht, aber am Ende sagen kann, so und jetzt als Brüder, wir kommen zusammen, das ist sozusagen meine eigene Meinung, meine eigene Sichtweise, da muss ich nicht unbedingt dabei bleiben, sondern ich kann auch sehen, der Heilige Geist ist ja auch bei den anderen Ältesten, die werden ja auch geführt, ich bin ja nicht der Einzige, der den Heiligen Geist hat und dass ich mich dann dem unterstelle, was gemeinsam mit den Ältesten beschlossen ist und das auch nach außen gehen kann und dem anderen friedlich entgegensehen kann. Das ist, glaube ich, auch hiermit gemeint, mit dem nicht streitig, friedliebend, nicht über einen Streit draus machen. Und viele Gemeindespaltungen kommen aus Streitpunkten, die eigentlich total überflüssig sind. Also ich habe leider in meiner Geschichte als Christ so viele Gemeindespaltungen miterlebt oder gesehen von außen, manchmal dazu gerufen, um sie zu beraten, die Gemeinden, und manchmal bringt alle Beratung nichts mehr, weil im Grunde genommen, die wollen gar nichts. Und dann kannst du an irgendwelchen Details eine Gemeinde auseinanderfliegen lassen. Also wie gesagt, das kann daran liegen, wie ist der Vorhang in der Gemeinde? Welche Farbe hat der? Oder zu welchem Zeitpunkt hast du deine Gottesdienstveranstaltung? Das ist doch alles gar nicht so wichtig. Oder eine Gemeinde, die hat sich gespalten daran, an der Frage, ob man beim Abendmahl Wein oder Saft nimmt. Da würde ich sagen, ist zwar eine wichtige Frage, durchaus. Ich habe auch meine Überzeugung. Also wenn ihr sie hören wollt, meine Überzeugung ist eher Wein, weil ich meine, in der Bibel steht Wein, sollte man es nehmen dabei. Aber denkt jetzt nicht, wenn ich bei euch in die Gemeinde komme, ich mache den großen Gemeindespaltung, weil ihr vielleicht bei euch Saft trinkt. Nein, ich glaube, das ist hier es nicht wert. Da ist es eine falsche Perspektive dafür. Man muss die heilsentscheidenden Fragen, die müssen klar sein, kann man keine Kompromisse machen. Aber es gibt auch Fragen, wo es nicht um Kompromisse geht, sondern wo es einfach darum geht, ist meine Erkenntnis vielleicht nur Stückwerk? Haben die anderen vielleicht auch eine gute Perspektive dafür und dann eben nicht streitsüchtig sein. Dann kommt nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, habe ich ja schon gesagt, dem eigenen Haus gut vorstehen. Das wird im Folgenden noch etwas näher erläutert. Da steht nämlich, und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Dass die Kinder sich unterordnen sollen, lesen wir ja auch im Epheserbrief, im Kolosserbrief, in einigen, auch im Alten Testament natürlich, immer wieder. Das ist also ein Aspekt scheinbar diesem Haus gut vorstehen. Wie gehst du mit den Kindern um? Wie entwickeln sich die Kinder dabei? Die wichtige Frage, die sich hier natürlich stellt, für welche Kinder gilt das denn? Und ich glaube, dass hier die Kinder gemeint sind, die bei dir zu Hause wohnen. Also das heißt die kleineren Kinder. Ich glaube nicht, dass damit die erwachsenen Kinder gemeint sind. Was weiß ich, da ist ein Ältester mit 60 oder 70, der hat jetzt Kinder, die sind 40 und die machen irgendwelchen Quatsch. Dann, glaube ich, ist da nicht mehr der Älteste für verantwortlich, denn irgendwann entscheiden die ja auch frei und selbstständig. Sondern hier sind die gemeint, die deinem Haushalt, das steht ja dem Haus gut vorstehen, und die sind ja nicht mehr in deinem Haushalt. Ab einem bestimmten Alter haben sie ihren eigenen Haushalt, ihre eigene Verantwortung. Wir hoffen natürlich alle, dass sie trotzdem eine gute Entwicklung durchlaufen, aber solange du für sie verantwortlich bist, das gilt genauso wie für den Ältesten. Wie lange bist du für ein Gemeindeglied verantwortlich? Ja, so lange, wie es in deiner Gemeinde ist als Ältester. Wenn es weg ist von der Gemeinde, irgendwo umgezogen ist, bist du nicht mehr als Ältester verantwortlich. Und ich glaube, das ist die Parallele. Solange du verantwortlich bist für die Kinder in deinem Haushalt, sollen die sich ordentlich benehmen. Was hier allerdings nicht steht, zumindest an dieser Stelle nicht, es steht nicht automatisch, dass sie gläubig sein müssen. An dieser Stelle zumindest, bei den Kindern, steht das nicht. Warum? Ich glaube, weil da berücksichtigt wird, dass die Kinder ja auch eine freie Entscheidung haben. Denn wir müssen uns eingestehen, durch alle Erziehung wirst du kein Kind dazu zwingen können, Christ zu werden. Wäre auch seltsam. Dann gilt plötzlich nicht mehr die Prädestination Gottes, auch nicht mehr der freie Wille des Menschen. Es gibt einen dritten Faktor, nämlich die Erziehung der Eltern. Wenn du richtig erziehst, werden alle Christen. Ja, das geht ja gar nicht. Was ist mit der Erwählung Gottes, wenn Gott dein Kind nicht erwählt hat? Oder was ist, wenn das Kind Nein sagt? Und da müssen wir sagen, das kann so nicht sein. Aber das, was schon sein kann, ist, wenn das Kind total rebellisch ist. Oder wenn es total, wie hier steht, ungehorsam ist. Oder hier steht Ehrbarkeit. Also das, was man schon erziehen kann, dass ein Kind irgendwelche Anstandsformen hat, dass es sich normal benimmt, einigermaßen zumindest. Das, glaube ich, kann schon ein Maßstab sein dafür. Aber nicht, dass es gläubig wird. Oder so. Das ist ja eine freie Entscheidung dieses Kindes oder der Prädestination Gottes. Ja, du kannst gleich vorlesen.
Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht am Aufstand von Gericht schuldig oder aufsässig sind.
Ja.
Also das wird wieder ich muss Vers 5 noch dazu lesen. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen, in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe.
Ja. Ja, also ich kenne diese Stelle auch, deshalb habe ich vorhin gerade betont, an dieser Stelle wird das nicht betont. Du hast recht, an dieser Stelle wird das erwähnt. Jetzt ist die Frage, was da genau mit gläubig gemeint ist. Normalerweise bezeichnen wir gläubig als bekehrt. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit gemeint ist. Und zwar aus diesem Hintergrund, den ich schon erwähnt habe, dass wir eigentlich durch das, was wir machen, den Glauben der Kinder durch nichts bewirken können. Wir können den gut vorbereiten oder so. Ich würde es eher so deuten, und das erleben wir ja auch, wenn du Kinder fromm erziehst, dann sind sie eigentlich gläubig. Also insofern, zum Beispiel unsere Kinder, da wo sie klein waren, keines der Kinder hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Keines der Kinder hat gesagt, ich gehe jetzt nicht in die Gemeinde. Wenn du sie gefragt hättest, sie hätten alle gesagt, ich bin gläubig. Aber was erlebst du? Die Kinder werden größer, selbstständiger, jetzt werden sie eigenständige Persönlichkeiten und dann entscheiden sich auch manche dieser Kinder, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das war für die neutestamentliche Situation, gab es sowas viel seltener, deshalb, weil die Kinder viel, viel früher den Haushalt verlassen haben. Denn du galtest zu neutestamentlicher Zeit etwa mit 14 als selbstständig. Das durchschnittliche Heiratsalter von Frauen war zwischen 14 bis 16, maximal 18. Das heißt, vieles, was wir heute als Krisenphase haben, das haben die hinterher mit sich selbst abgemacht. Das heißt, hier sind eher die Kinder, die zu Hause sind, für die du noch einen stärkeren Einfluss hast. Das ist da, glaube ich, auch im Petrus mit gemeint. Nicht dieses, die bekehren sich. Also das heißt, das Ältestenamt wird daran festgemacht, dass sie sich bekehren. Das würde aus meiner Sicht zu stark den Aussagen widersprechen, die darüber reden, wie wirst du Christ? Denn ich sehe keine einzige Stelle, wo es sagt, du wirst Christ, weil deine Eltern dich richtig erzogen haben. Sondern du wirst Christ, weil der Heilige Geist es dir offenbart hat. Weil Gott dich erwählt hat, weil du dich entschieden hast. Ja. Und das Kind gerät nicht gut. Ja. Also ich habe gesagt, eine Einschränkung, die ich hier sehen würde, es geht nicht um Kinder, egal in welchem Lebensalter, sondern die Kinder, die zu Hause unter der Obhut der Eltern sind. Also nehmen wir mal an, das sei jetzt so ein Kind. Vielleicht, das kennen wir ja meinetwegen, 14-, 15-Jähriger, der in der Pubertät nun vollkommen Quatsch macht, aber der zu Hause wohnt und der ja prinzipiell unter unserer Obhut ist. Tja, also ich würde sagen, es ist eine Frage, wie ausgedehnt das ist. Also das heißt, ist das eine momentane Situation, kurzzeitige Situation oder ist das eine ausgedehnte, dauerhafte Situation? Wenn das eine ausgedehnte, dauerhafte Situation ist, dann würde ich sagen, ist es gut, sowohl für den Ältesten als auch für die Gemeinde, als auch für das Kind zu sagen, ich lasse meinen Ältestenabend ruhen und konzentriere mich stärker auf die Situation, wie sie jetzt in der Gemeinde ist. Würde ich sagen, dabei. Wenn das jetzt was ist, was ja alle Kinder mal haben, die kommen irgendwann auf eine dumme Idee, machen irgendwelchen Quatsch, aber du merkst jetzt 14 Tage später, ihnen tut das leid und so, da würde ich sagen, das gilt ja nicht. Also Ausrutscher haben wahrscheinlich fast alle Kinder, die Quatsch machen in diesem Jugendalter. Wenn das aber sich jetzt über lange Zeit hinwegzieht, was weiß ich, da zieht einer ständig herum, ist ständig betrunken und lästert und spottet und was weiß ich, da, glaube ich, wäre es tatsächlich gut, als Signal für die Gemeinde, als Signal für den Jugendlichen, auch in der Konzentration der Zeit, die man investieren kann. Was für mich nicht bedeutet, dass das dauerhaft niedergelegt werden muss dabei. Denn es kommt ja jetzt darauf an, wie entwickelt sich das Kind auch weiter? Kommt das nach einer Zeit wieder in Ordnung? Oder verlässt das Kind das Haus und ist jetzt für sich selbst verantwortlich dabei? Weil das Grundprinzip, was dahinter steht, und das ist uns ja hoffentlich klar, ist, an dem, wie ich mit meiner Familie umgehe, das soll ein Maßstab sein dafür, wie gehe ich in der Gemeinde um. Und jetzt ist natürlich auch klar, wir können Kinder nicht zu etwas machen. Deshalb sage ich auch, wir können sie nicht zu Gläubigen machen. Aber das, was wir schon machen können, zumindest ein Stück weit, ist, dass sie, so wie man das heute nennt, Primärtugenden lernen, die sie auch in der Schule lernen soll. Also erfüll deine Aufgaben, verhalte dich einigermaßen ordentlich, wenn du mit anderen Leuten sprichst, solche Sachen. Und hier wäre meine Deutung, wenn das auf Dauer nicht vorhanden ist, bei einem Kind, was zu Hause unter unserer Obhut ist, wäre es angebracht zu sagen, für eine Zeit lang lasse ich das erstmal ruhen und konzentriere mich. Auch wäre jetzt meine Interpretation.
Zwei von denen sind Schläger und der andere sind Drogen. Sind im Alter, sag ich mal, von 9 bis 14.
Ja, genau.
Und die will eher nach außen sagen, ich stehe gut zu Hause vor.
Genau, ja. Genau. Ja, und hier ist dann auch die Frage, wie willst du dann Ehe-Tipps geben? Dann hat eigentlich halt Probleme mit meinen Kindern oder Ehe. Ist es schwierig dann so, ne? Wenn es so aussieht, als ob das irgendwie bei dir ja nicht klappt. Jetzt müssen wir natürlich immer sehen, das ist ja auch klar, wenn etwas nicht klappt, hängt es ja nie nur an den Eltern. Es hängt ja immer auch an den Kindern, es hängt auch um der Umwelt, in der die Kinder sind. Aber hier wird der Aspekt betont, die Verantwortung der Eltern wird hier besonders betont. Dass dann mit die Kinder auch beteiligt sind, dass da die Umwelt auch beteiligt ist, das ist vollkommen klar, das leugnet die Bibel auch nicht. Deshalb hier wird ja nicht gleich die Schuld zugesprochen, wenn mit den Kindern was nicht klappt, dann sind immer die Eltern schuld, das steht hier nicht. Hier steht eben nur, wenn das mit den Kindern schief geht, dann bist du im Moment nicht geeignet, der Gemeinde für vorzustehen. Das ist da, was damit gemeint ist, glaube ich. Ja, das mit den Kindern. Also in Unterordnung und Ehrbarkeit. Der Petrusbrief sagt dann noch dazu, sie sollen gläubig sein. Ich habe euch gesagt, wie ich das interpretiere, wie ich das verstehe. Also nicht, dass sie bekehrt sein müssen, weil das ist nicht machbar. Das kannst du durch Erziehung nicht leisten. Und was hier bewertet werden soll, ist ja deine Erziehung. Ist das, was du tun kannst. Du kannst ja nicht für die Gemeinde Ältestenschaft für etwas verantwortlich gemacht werden, was du gar nicht beeinflussen kannst. Nämlich, dass die Kinder, wenn sie jetzt mal das Kinderalter überschritten haben, sich selbstständig nicht mehr für Jesus entscheiden. Wenn die kleinen Kinder schon dauernd meutern, dann könnte man die Frage stellen, ist da nicht vielleicht auch etwas schiefgelaufen? Wieso hat es nicht geklappt? Denn generell müsst ihr sagen, ich habe zum Beispiel mehrere Jahre in der Grundschule unterrichtet, Religionsunterricht. Und ich habe so gut wie kein Kind erlebt, was nicht möglich ist, für biblische Geschichten zu begeistern. Weil generell sind Kinder in der Phase offen dafür. Und das heißt, wenn hier bei den Kleinkindern das nicht klappt, dass da vielleicht erstmal konzentriere dich auf die Sache, die da ist und dann geh auf andere mit ein. Gut, eigenen Haus vorstehen. Und dann wird das ja nochmal erklärt. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Hier wird das nochmal als Vergleich dann herangezogen. Dann kein Neubekehrter. Da wird dann auch noch gleich begründet, warum nicht? Damit er nicht aufgeblasen wird. Was ist die Gefahr? Da kommt einer zum Glauben, ist gerade ein paar Monate gläubig und schon wird er als Ältester eingesetzt. Das wird es wahrscheinlich in den meisten Gemeinden bei uns nicht geben, aber scheinbar war damals die Gefahr da. Und dann wird er aufgeblasen, die Gefahr besteht. Seht ihr, was bin ich nicht für einer? Wie kenne ich mich aus? Ihr seid seit 10 Jahren gläubig und ich schaffe das alles in 2 Monaten. Die Gefahr ist da. Und was ist die Folge? Da steht da nämlich, dieses Aufgeblasensein ist ja ein Problem schon mal, weil es dann Hochmut und was weiß ich zur Folge hat. Aber es geht noch weiter. Und er wird nämlich in das Gericht des Teufels, erkennen das Gericht des Teufels fallen, steht da. Gericht des Teufels fallen, würde ich jetzt einordnen, ist als erste, der fällt in Anfechtung. Der wird vom Teufel fertig gemacht dabei. Weil der ist ja noch gar nicht so stabil. Der meint, er sei stabil, weil er jetzt vielleicht manche Sachen begriffen hat. Vielleicht auch, was manche Neubekehrte haben, ist ja die Begeisterung für den Glauben. Und das beeindruckt manche. Sagt, oh, der, so wie der begeistert ist für den Glauben, so wie der sich hingibt, der muss Ältester sein. Aber der hat ja noch gar nicht die Bewährung. Da können wir noch gar nicht sehen, wenn der, lass den doch erst mal ein paar Jahre einen Dienst tun in der Gemeinde. Dienst tun kann er ja tun, aber Ältester noch nicht. Der muss erstmal Erfahrung sammeln, muss sich bewähren, der muss dabei sein. Sonst steht ja hier, schadet es nicht nur der Gemeinde, es schadet ihm selbst. Das heißt, ihr tut auch dem nichts Gutes dabei. Und die Gefahr, die heute besteht, ist dann, glaube ich, nicht so sehr der Jugendliche, den man da reinsetzt, sondern da ist vielleicht einer, der ist Akademiker. Nehmen wir mal an, der ist Lehrer. Der kann richtig gut reden. Und der bekehrt sich und der weiß sofort, wie man sich fromm ausdrückt, der kann sofort predigen, weil er von seinem Beruf her das alles schon kann. Und da ist manchmal eher die Versuchung, solche Leute in Ämter hineinzuwählen. Wie ich überhaupt manches Mal den Eindruck habe, in vielen Gemeinden, da gibt es so generelle Voraussetzungen, die in der Bibel gar nicht drinstehen. Zum Beispiel gratis Akademiker sein. Wenn du in der Gesellschaft eine gute Stellung hast, du bist Arzt, Lehrer, Rechtsanwalt oder so etwas, ist deine Chance, Ältester in der Gemeinde zu werden, viel größer, als wenn du Arbeiter oder Verkäufer bist. Was eigentlich, biblisch gesehen, aber falsch ist. Denn diese berufliche Qualifikation im alltäglichen Leben ist gut, ist ja auch ein Segen Gottes, wird aber nirgends als Voraussetzung fürs Ältestenamt genannt. Das heißt, einer kann wahnsinnig erfolgreich sein im Beruf, das heißt noch nicht, dass er diese anderen Dinge erfüllt, die hier als Qualifikation genannt werden. Aber der kann natürlich besser auftreten. Aber das sollte nicht Maßstab sein dafür. Das heißt nicht, dass ein Lehrer generell unqualifiziert ist, gar nicht, klar. Gerade können wir auch sagen, jemand, der im Beruf erfolgreich ist, der hat ja sein Leben schon geordnet, meistens. Der ist meistens etwas konsequent, zielgerichtet, was weiß ich. Das sind ja positive Eigenschaften, aber das sind nicht die einzigen. Es gibt eben noch andere und hier wird der Neuling besonders angesprochen. Dann steht, er muss auch ein gutes Zeugnis haben vor denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Das heißt, einer, der außerhalb der Gemeinde ständig Ärger hat, was weiß ich, ständig prozessiert, mit seinen Nachbarn ständig im Streit legt, ist nicht geeignet dafür. Hier steht ja nicht, dass kein Außenstehender irgendetwas Böses über euch sagen darf. Das nicht. Denn es könnte ja sein, dass ihr beispielsweise angegriffen seid, gerade weil ihr so fromm seid. Dass eure Arbeitskollegen sich ärgern, der ist immer so ehrlich, warum lügt der nicht mit? Dann sagst du, okay, ich darf jetzt kein Ärgernis sein, also lüge ich mit, dann kann ich Ältester werden. Nein, dann lass lieber, dass die dich ärgern. Hier ist eher das, wenn die sich anklagen aus Dingen, die Bibel gar nicht verbietet, und die machst du. Oder du bist halt so ein zänkischer Charakter oder einer, der ständig rumnörgelt oder üble Nachrede betreibt, weil den Nachbarn sich da beim Kaffeekränzchen ständig über die anderen herzieht. Das ist schlecht. Da steht ja, die ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb der Gemeinde sind, damit, jetzt kommt die Begründung, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Weil es ist ja ganz klar, du willst ja die Leute evangelisieren, für das Evangelium erreichen. Wenn alle Ungläubigen aber den Eindruck haben, das ist ein ganz mieser Kerl, und zwar aus berechtigten Gründen, die jetzt vielleicht nicht mal direkt Sünde sind, aber die irgendwie berechtigt sind, dann bist du schlecht geeignet dafür, als Sprecher der Gemeinde aufzutreten. Und auf der anderen Seite die Fallstricke des Teufels, denn es könnte ja sein, da kriegst du irgendwann mal eine gerechtfertigte Anklage vor Gericht, weil du irgendwas gemacht hast. Und dann kommst du in diese Fallstricke des Teufels, die ganze Gemeinde gerät in deine persönlichen Auseinandersetzungen mit hinein. Hier geht es nicht um, was weiß ich, du hast einen Autounfall und jetzt muss das vor Gericht geklärt werden. Diese Sachen sind damit nicht gemeint. Aber ihr kennt vielleicht ja selbst Leute, bei uns im Dorf haben wir zum Beispiel so einen. Der gilt im ganzen Dorf als prozesswütig. Also jeder, der dem begegnet, da ist man vorsichtig, was du sagst, was du machst und so, nicht? Und der ist schon pensioniert, das ist häufiger so, nicht? Bei Frühpensionierten, nicht, dass das generell so ist, aber manche Frühpensionierten, die sonst kein Hobby haben, die haben dann das Hobby, vor Gericht zu ziehen. Und der hat unendlich viel Zeit und der studiert die ganzen Sachen und ich habe mich mal mit den Nachbarn unterhalten, die wollen am liebsten wegziehen, nicht? Aber sie können das Haus nicht verkaufen und so, weil bei denen prozessiert er wegen allem Möglichen. Was weiß ich, weil die Äpfel da über den Zaun fallen oder weil das mal zu laut ist oder zu wenig laut oder ein Auto da steht oder keine Ahnung. Das geht endlos und das sollen wir natürlich nicht. Fallstricke des Teufels. Jetzt sind wir mit dem Ältesten eigentlich soweit fertig und unsere Zeit ist, glaube ich, ein bisschen vorangeschritten. Ist um, ne? Also ihr sagt ja schon um. Aber ich werde euch jetzt zeigen, dass ich das auch schneller machen kann. Ich kann euch nämlich in zwei Minuten die ganzen Qualifikationen der Diakone noch sagen, weil die sind nämlich fast alle deckungsgleich. Das heißt, es ist fast alles genau dasselbe. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, haben wir besprochen. Doppelzüngig wird nicht erwähnt, aber doppelzüngig heißt einfach Heuchelei. Ist ja auch klar. Sie sollen nicht dem Weingenuss ergeben sein, keine Trunkenbolde, also ist auch klar. Sie sollen keinem schändlichen Gewinn nachstreben, haben wir auch schon gehabt. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens aus reinem Gewissen bewahren. Das haben wir jetzt nicht bei den Ältesten, aber das stand vorher schon. Und sie sollen zuerst erprobt werden, auch das habe ich ja gesagt, nicht? Also Probe erstmal in deinem Alltagsleben und dann auch an deinem Dienst, bevor sie eingesetzt werden. Dann sollen sie dienen und wenn sie untadelig sind, untadelig ist das Wort, was ich am Anfang gedeutet habe, wie juristisch in Ordnung, bis dahin sündlos, also in dieser Spannbreite. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein und nicht verleumderisch. Ich deute es darauf, hier sind die Frauen der Diakone mit gemeint, weil genauso wie bei den Ältesten die Ehe mit einer Rolle spielt, glaube ich, das bei auch den Diakonen. Es gibt jetzt einige, die deuten das darauf, die meinen, die Frauen, hier sind die Diakoninnen mit gemeint. Das, glaube ich, wird hier aber so nicht erwähnt, denn dann wäre die Frage, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein. Ja, das wird doch alles schon vorher erwähnt. Also warum kommt das hier noch mit rein? Ich habe eher den Eindruck, das geht für die Ehe. Sie sollen nicht verleumderisch sein, sondern nüchtern und treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein. Hier wird nochmal genau dasselbe erwähnt wie bei den Ältesten. Ich glaube, es meint, sie sollen verheiratet sein und natürlich mit einer Frau, ist klar. Ihren Kindern, ihrem Haus gut vorstehen. Selbes Kriterium wie bei den Ältesten. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie für sich selbst eine gute Stufe und viel Freimutigkeit im Glauben in Christus Jesus. Also das heißt, wenn sie ihren Dienst gut tun als Älteste, freut euch, ihr habt viele Punkte im Himmel. Und darüber hinaus dient ihr der Gemeinde und ihr seid froh, dass der Heilige Geist euch gebraucht dabei. Also freut euch, sowohl Diakone als auch Älteste. Also im Großen und Ganzen ist das hier ähnlich wie bei den Ältesten. Bei den Ältesten ist noch ein bisschen strengerer Maßstab und was noch dazu kommt, was hier nicht erwähnt ist, die Lehrfähigkeit. Also scheinbar ist das auch eine ganz besondere Aufgabe, die gerade die Ältesten haben. Denn das steht bei Diakonen nicht. Fast alle anderen Kriterien sind dieselben, aber diese kommt ganz besonders dazu, Lehrfähigkeit. Ja, dann schließen wir hiermit ab. Und ihr seht, man kann den Text auch schnell behandeln. Ja. Also, ich bete noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank für die Gemeinde, die du geschaffen hast. Und dass wir auch alle Gemeinden haben dürfen und dass du in diesen Gemeinden wirksam bist. Manchmal ärgern wir uns über das, wie es in der Gemeinde läuft, manchmal freuen wir uns darüber. Ich finde es tröstlich, dass wir sehen, in den ersten Gemeinden lief es nicht anders. Auch da gab es Schwierigkeiten, auch Schwierigkeiten, was Leitung und Ältestenschaft angeht. Und so möchte ich dich bitten, dass du, so wie du den damaligen Christen Weisheit gegeben hast, uns heute Weisheit gibst. Denjenigen von uns, die eigentlich für Ältestenamt in der Lage sind, also die Qualifikation erfüllen. Da möchte ich dich bitten, dass du diejenigen bereit machst, ihre Verantwortung auch aufzunehmen. Bei denjenigen, die einfach so in der Gemeinde mitarbeiten, vielleicht als Diakone oder die du dafür haben möchtest, dass du auch die bereit machst. Und für uns alle in unserer Verantwortung möchte ich dich bitten, dass wir da die Verantwortung, die du uns gegeben hast, in der Gemeinde ausfüllen, den Dienst ausfüllen können und mit dazu beitragen können, dass Gemeinde funktioniert, wie du es willst, dass Gemeindeleitung eingesetzt werden wird, so wie du es uns vorgegeben hast. Amen.